Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und sich mit mir zusammen für das Thema Vertraulichkeit in kleinen Unternehmen, keine Frage der IT, interessieren. Ich bin Georg Schütz, 48, Pfälzer von Geburt und Gesinnung, komme hierher, weil ich mit meinem Unternehmen kleine Unternehmen berate. Ich bin die fünfte Generation von ehrbaren Kaufleuten. Auf dieses kleine Adjektiv lege ich gesteigerten Wert mittlerweile. Habe also von klein auf meinen Beruf gelernt und zurzeit in Unternehmen gearbeitet, als es keine IT gab. Von daher ist dieses Thema mir schon seit vielen, vielen Jahren bewusst. Ich bin hier bei den Chemnitzer Dienungstagen seit mehreren Jahren, weil ich zusammen mit der Fachhochschule Zweibrücken und anderen Leuten in einer Community KMUX entwickle. Da steckt kein A drin in KMUX dann. Das ist ein Softwarekonzept für kleine Betriebe, mit dem man so alles machen kann, was ein kleiner Betrieb so unbedingt braucht. So, dieses Jahr war die Frage Vertraulichkeit oder das Hauptthema der Chemnitzer Dienungstage Vertraulichkeit. Ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht, wie das, was ich Ihnen näher bringen könnte in kleinen Betrieben. Und meine Frage ist mal an Sie, warum sind Sie eigentlich hier? Wer von Ihnen ist Unternehmer? Da sind doch einige. Wer ist im Unternehmen für IT verantwortlich? Das sind schon relativ viele, okay. Ja, der Unternehmer ist immer für alles verantwortlich, das ist, liegt in unserer Natur. Gut, Frage, ist dieser Vortrag heute hier vertraulich? Würden Sie diesen Vortrag als vertraulich bezeichnen? Nein, warum nicht? Warum? Okay. Ab drei nehmen wir jetzt. War nicht die Frage, ob der Vortrag heute geheim ist. Das war die Frage, ist der Vortrag vertraulich? Was ist denn Vertraulichkeit? Worüber reden wir denn? Wir haben vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon, was Vertraulichkeit bedeutet. Was ist Vertraulichkeit? Ja. Okay. Also die Antwort war Erwartung in die Beziehung, wie mit Informationen umgegangen wird. Ich benutze einen anderen Begriff da drin. Vertraulichkeit ist die Eigenschaft von Daten, von Sachverhalten, nur für dafür vorgesehene Personen zur Verfügung zu stehen. So gesehen ist der Vortrag heute absolut vertraulich. Sie sind die vorgesehenen Personen. Es ist absolut vorgesehen, dass er im Internet gestreamt wird. Erfüllt die Definition der Vertraulichkeit. Nur die, die den Vortrag hören sollen, die können ihn auch hören. Jetzt ist mal, die Stufe ist mal so niedrig gesetzt, dass wirklich jeder zuhören darf. Das ist der Sinn der Übung bei so einer Geschichte. Ja? Aber überlegen wir mal, mit welcher Vorstellung wir an den Begriff Vertraulichkeit rangehen. So, vielleicht zum Thema, was ist ein kleines Unternehmen noch? Die Definition der EU ist relativ großzügig. Sie sagt nämlich bis 250 Mitarbeiter. Das sind kleine, mittlere Unternehmen. 50 Millionen Umsatz. 43 Millionen Bilanzsumme. Und da reden wir schon über 99% der 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland. Wir reden über fast alle. Komischerweise sind die, über die geredet wird, die restlichen 0, irgendwas Prozent, die in den DAX 30 drinstecken oder in der Presse auftauchen. Ja, aber in der Tat reden wir hier über kleine Unternehmen, über die, weitaus die meisten. Und wenn Sie bis 10 Mitarbeiterbetriebe nehmen, sind wir immer noch bei 96% in Deutschland. Also ich befinde mich da mit meinen Vieren in einer ganz guten Gesellschaft. So, wo finden wir denn Vertraulichkeit im Unternehmen? Fangen wir als Unternehmer an, im Innenverhältnis. Wer ist Angestellter hier? Wo steht bei Ihnen was von Vertraulichkeit? Bitte? Steht es irgendwo im Gesetz drin? Ja, was schließen Sie denn? Sie schließen einen Dienstvertrag mit dem Arbeitgeber. 613 folgende BGB. Da steht nichts von Vertraulichkeit. Da stehen nämlich nur die Hauptpflichten drin. Da steht drin, Sie haben sich entsprechend anzustrengen, Ihren Fähigkeiten und der Arbeitgeber hat dafür Geld zu bezahlen. Punkt. So, Vertraulichkeit gehört im Innenverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu den sogenannten Nebenpflichten. Treuepflichten und Nebenpflichten. Da gehört dazu, dass wir als Arbeitgeber über unsere Arbeitnehmer nicht schlecht reden und dass die Konsequenz ist, dass wir ihnen auch kein schlechtes Zeugnis ausstellen dürfen. Selbst wenn wir es denn wollten. Wir dürfen es einfach nicht. Ja? Es gehört umgekehrt natürlich für den Arbeitnehmer dazu, wenn ich meinen Job erfülle, meine Dienstpflichten und dafür Geld bekomme, dann gehört selbstverständlich auch dazu, dass ich keine Kundendaten weitergebe, dass ich nichts über unsere Preise erzähle, dass ich keine Kalkulationen nach außen trage und dass ich nicht auf Facebook sage, mein Chef ist ein Arsch. Ja, das gehört unter die Treuepflichten. Da muss man manchmal überlegen, gerade bei jungen Leuten, die sehr viel mit sozialen Medien umgehen, dass auch das Posten von Ereignissen aus dem Betrieb darunter fällt. Wir hatten neulich bei uns einen Kunden, der einen Bäckereibetrieb hat, den Fall, dass ein Azubi auf Facebook gepostet hat, wie er mit seinem Auslieferungslaster zu scharf um die Kurve gefahren ist und die Torte auf dem Boden lag. Das Bild kam in Facebook. Ja, das fällt unter die Treuepflicht des Arbeitnehmers an der Stelle und da machen sich verschiedene Leute einfach zu wenig Gedanken drüber. Manchmal gibt es für einige Leute zusätzliche explizite Verschwiegenheitsverpflichtungen. Sollten sie in dem Arbeitsvertrag drinstehen haben. Irgendwo. Ja, das ist eigentlich nicht nötig, weil im vertraglichen Verhältnis ist es drin, aber es gibt hier normalerweise zusätzlich. Im Innenverhältnis natürlich auch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Personalabteilung. Dürfen Sie auch hier keine Daten weitergeben, die nicht für andere Ohren bestimmt sind. Definition der Vertraulichkeit. Wie sieht es denn aus im Außenverhältnis? Außenverhältnis wird bei uns in der Regel bestimmt von solchen Dingen, ich bin kein Jurist, nur aus der Ausbildung raus, von früher, da lernte man das als Kaufmannsgehilfe. Wir haben den Grundsatz von Treu und Glauben. Ah, wunderbar, da kommt ein etwas mehr Ton als vorhin. Okay. Es gibt den Grundsatz von Treu und Glauben, der stammt bei uns aus dem Schuldrecht. Sie haben so zu liefern, wie es Treu und Glauben verlangen. Das ist extrem dehnbar. Aber das ist die Frage, was ist denn guter Geschäftsumgang? Wenn ich von Ihnen einen Sack Kartoffeln kaufen möchte, dann möchte ich einen Sack Kartoffeln haben. Da können wir uns auch über die Sorte streiten oder ob die festkochend sind oder mehlig kochend. Aber es ist egal, die Eigenschaften müssen stimmen und nach Treu und Glauben abgewickelt werden. Was viele Leute nicht wissen oder ignorieren, ist, das Ding, was sich die Culpa in Contrahendo nennt, der Verschulden beim Vertragsabschluss. Nehmen wir mal an, wir als Dienstleister würden zu Ihnen kommen, schauen sich den Betrieb an. Wir kommen nicht zusammen, weil Sie sagen, es passt einfach nicht, oder wir sagen, es passt nicht, wir möchten das nicht, Sie möchten das nicht. Dann ist Vertraulichkeit trotzdem noch zwischen uns herzustellen, ja, auch wenn wir keinen Vertrag haben. Sie dürfen über mich und meine Kollegen nicht sagen, das sind irgendwelche Blödmänner, die keine Ahnung von ihrem Job haben und ich darf keine Daten weitergeben, die ich bei Ihnen während der Angebotsphase bekommen habe. Das ist noch bevor wir ein vertragliches Verhältnis haben. Und das Gleiche gibt es natürlich auch danach, die Culpa post contractum finitum. Das Verschulden nach Beendigung des Vertrages. Wir haben unseren Vertrag erfüllt, wir haben Sie beraten, wir haben was eingeführt, Sie haben mir was geliefert und danach gilt immer noch das Gleiche, was an Vertraulichkeit da war, was vorher da war. Wir können immer noch nicht hingehen und Ihre Daten irgendwie komisch behandeln und Sie können immer noch nichts ganz Komisches über uns sagen, zumindest nicht offiziell. Na? Da muss man drüber nachdenken und solche Dinge werden teilweise in Arbeitsverträgen auch geregelt, mit Wettbewerbsverboten, Verschwiegenheitsverpflichtungen, die auch nach dem Arbeitsvertrag gelten. Da sollten Sie aufpassen. Beispiel aus dem richtigen Leben, was uns passiert ist. Wir standen auf einer Messe, so ähnlich wie hier. Es klingelte das Telefon, ein Kunde war dran und sagt, stellen Sie sich vor, was gerade passiert ist. Ich habe einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der war früher Außendienstler bei der Konkurrenz. Und der hat alle Adressen mitgebracht. Und dann war ich im Moment ruhig. Und dann hat er gemerkt, dass irgendwas jetzt ganz komisch ist bei mir. Und hat gesagt, ist was? Dann habe ich gesagt, och, ich denke nur gerade darüber nach, was passiert, wenn der bei Ihnen kündigt. Dann hörte ich nur auf der anderen Seite, oh Scheiße, und dann war das Denken im Gange. Ja, erstmal die Freude, juhu, ich weiß, wo der überall hingeht. Natürlich können wir nicht verhindern, wir wollen es auch nicht, dass der Außendienstler, der kommt, seine alten Kontakte aufwärmt. Logisch, das wird er auch tun, weil die erkennt er die Menschen. Aber wir möchten bitte nicht die Listen aus dem anderen Betrieb irgendwo sehen. Das kann nicht sein. Ja, und der ehrbare Kaufmann, das ist in moderner Form ausgedrückt Corporate Social Responsibility. Also wie gehe ich als Kaufmann mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden, mit meinen Kollegen und dem Drumherum der Umwelt um? Das gehört in dieses Faktum rein und da gehört auch das Thema Vertraulichkeit dazu. Ja, Dinge, die ich weiß, die ich mitkriege, die darf ich einfach nicht nach draußen tragen. Es gibt noch eine Stelle, die viele Leute heute betrifft. Das ist Vertraulichkeit in Qualitätsmanagement. Ich weiß nicht, wer ist zertifiziert von Ihnen? Wer hat ein Zertifikat? 9001? Keiner außer mir? Gut. Arbeitsschutz, Umweltschutz, Energiemanagement? Auch nicht? Schade. Gut. Vertraulichkeit im Qualitätsmanagement. Im Qualitätsmanagement geht es darum, Beziehungen zwischen Kunde und Unternehmen. Und um einen Punkt wie Verlässlichkeit. Wie stelle ich die Unternehmensleistung sicher? Und da gehört auch dazu, dass ich bei der Verlässlichkeit des Unternehmens mir Gedanken darüber mache, wie gehe ich mit Kundendaten oder mit Kundeneigentum um. Das ist ein expliziter Punkt in der Norm sogar, in 9001. Da steht ein Punkt drin, Sie müssen beantworten, wie Sie mit Kundeneigentum umgehen. Nicht nur, weil der Kunde sich darauf verlässt, sondern weil das für Sie eminent wichtig ist. Also für den eigenen Betrieb ist es eminent wichtig. Ja, Sie haben eine Verantwortung der obersten Führung. Die muss das sicherstellen, dass es alles funktioniert. Es ist ein Risikomanagement für Sie. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der stellt ein winziges kleines Bauteil aus einem patentgeschützten großen Gewerk her. Der macht nichts anderes als das für diesen einen Kunden, aber er hat die komplette Konstruktionszeichnung des ganzen Dinges da. Stellen Sie sich vor, dessen Daten verschwinden und damit auch die Konstruktionszeichnung. Der Mensch kann die Hütte eigentlich zuschließen, weil den Schadensersatzprozess wird er nicht überleben. Das Patent ist weg, es ist irgendwo in China und kommt dann mit einem CE-Kennzeichen wieder, das heißt dann China-Export. Ja, das ist ganz schwierig, deswegen muss man aufpassen. Wird übrigens auch bewertet mittlerweile bei Banken, kann ich auch sagen. In diesen weichen Faktoren im Rating steckt ihr Risikomanagement drin, auch der Umgang mit Kundendaten, mit ihren eigenen Sicherungen, mit den Sachen, die sie drumherum machen. Schlechter Umgang damit senkt ihre Kreditkonditionen. Ja, Sie müssen sicherstellen, dass Sie Daten verfügbar, vertraulich halten. Das alles steckt in einem QM-System mit drin. Und das Thema Datenschutz und Sicherheit gehört in ein gescheites QM-Konzept natürlich auch mit dazu. Aus Eigeninteresse. Nicht, weil Sie irgendjemand anders einen Gefallen tun wollen, sondern weil Sie produktiv bleiben müssen. Wie lange halten Sie es denn heute ohne IT aus? Ja, das muss man ja mal fragen. Also mein Lieblingsschreiner hält es locker eine Woche ohne IT aus. Der hat gar keinen Stress, der baut seine Küche nach wie vor weiter, bestellt seine Beschläge mit dem Katalogen per Telefon und die paar Mails, na gut, darauf kann er drauf verzichten, das ist okay. Ja, wir haben einen anderen Kunden, der macht Friseurbedarfsgroßhandel, der hält es noch keine 3 Stunden ohne aus. Das heißt, die brauchen ein ganz unterschiedliches Konzept für Datenschutz und Herstellung und Recovery und auch natürlich auch für ein anderes Modell der Vertraulichkeit. Ja, soweit zur Theorie. Wie sieht es im richtigen Leben aus? Das war die falsche Taste. In der Praxis, das, was wir normalerweise sehen, sind dann so Kleinigkeiten wie, zuerst kommt mal der Betriebsablauf. Wir müssen ja Geld verdienen, wir wissen, dass es wichtig ist, das Thema, aber der Betriebsablauf geht ganz klar vor. Wir haben dann gemeinsame Benutzerkonten und gemeinsame Passwörter. Ja, das ist... Ich sehe einiges Grinsen, also es scheint nicht so fern von der Beschreibung der Realität weg zu sein. Also zumindest gibt es auch andere Gegenden der Welt, wo man die gleiche Realität erlebt, wie wir sie erleben. Wir haben sämtliche Räume und sämtliche Ablagen, die frei zugänglich sind. Ja, Kleinbetrieb, ganz typisch. Ja. Wer steuert denn die Rechte in der Dateiablage? Wir hatten einen Kunden, der ganz entsetzt war, als wir gesagt haben, wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, hier sind Ihre sämtlichen Bankdaten und Kontoauszüge weg. Weil der Server ist einfach frei zugänglich für alle. Das war ihm nicht bewusst und das war eigentlich auch nicht so gedacht, aber passiert hat. Ja, was ist denn auf mobilen Geräten drauf? Ja, wer hat denn alles eins dabei? Ist ja so schick, ist total einfach, oder? Man drückt auf die App und alles funktioniert und dann haben wir es dabei und das ist alles klasse und wenn es weg ist, ist es leider auch weg. Wer darf denn CDs beschreiben? Mittlerweile USB-Sticks, CDs sind ja out. Ja, wer darf USB-Sticks beschreiben? Warum darf man das? Wozu braucht man das? Ja, wer kontrolliert denn ausgehende Mails? Kontrollieren Sie es denn überhaupt? Dürfen Sie es denn überhaupt? Mal Frage 1, dürfen Sie schon eingehende kontrollieren? Wann dürfen Sie denn eingehende kontrollieren? Nur mal so als kleiner Exkurs am Rande. Nur dann, wenn Sie eine Betriebsvereinbarung haben. Ja, wenn Sie eingehende Mails kontrollieren, durch einen Spamfilter jagen und durch sonstige Dinge ohne eine Betriebsvereinbarung dazu, dann verstoßen Sie gegen das Grundgesetz. Das ist die Freiheit der Nachricht, gegen die Sie gerade verstoßen. Das ist wie wenn Sie einem Briefträger sagen, schmeiß bitte alle Werbepost erstmal in den Mülleimer. Das darf der nicht. Und das machen sie dann mit Mails. Ja, das funktioniert nicht. Also das ist die Frage, wer kontrolliert die denn? Wie ist denn im Heimbüro? Wir haben einen toll abgesicherten Laden, da ist alles klar, alle Ablagen sind super und dann haben unsere Mitarbeiter Heimbüro und ja, da steht eine Tür auf, da steht ein Rechner, wie viele Daten hat er denn, wie greift er darauf zu? Also alles Punkte, über die man im richtigen Leben vielleicht mal nachdenken sollte. Kurz gefasst, Komfort geht vor Vertraulichkeit. Ja, man ist da manchmal ein bisschen faul. Wobei ich das... wir müssen ja arbeiten, wir müssen arbeiten und Geld verdienen. Also da muss ich einfach uns kleine Unternehmer auch mal in Schutz nehmen. Man muss trotzdem darüber nachdenken, wie kann es denn funktionieren? Wir sind aber immer noch nicht bei Themen, die auch nur irgendwas annähernd mit IT zu tun haben. Ja? Vor so einem Wust muss man sich natürlich überlegen, wie lege ich denn jetzt los, was mache ich denn? Als kleine Auflockerung, wir fangen bitte einfach an. Ja? Im zweiten Semester Informatik oder Mathematik lernt man dann sowas hier. Ja, Sie kommen dann ins dritte Semester, wenn Sie gelernt haben, wie Sie diese simplen Zweien und Einsen noch durch komplexe Ausdrücke ersetzen. Das ist relativ, man kann auch so mit Leuten argumentieren, das ist ganz schick. Wenn man sich es genau anguckt, dann wird es ein bisschen einfacher. Das hier ist ein ganz berühmter Grenzwert, das ist E. Ja, und dann steht hier auf einmal der ln E plus das hier. Und wenn man in Mathe ein bisschen aufgepasst hat, dann stellt man fest, dass man mit den Leuten auch so reden könnte. Ja, was einem ganz viel passiert, was uns ganz viel auch passiert, wenn wir mit Leuten sprechen, man wird nur als kompetent wahrgenommen, wenn man sowas hier jemand vor den Bug knallt. Versuchen wir es doch mal einfach. Versuchen wir ganz unten aus dem richtigen Leben, ganz pragmatisch mal rauszukriegen, wie gehe ich denn vertraulich mit Betrieben um? Denn es ist wirklich kein Thema der IT, sonst hätten unsere Vorfahren als Kaufleute vor 500 Jahren was falsch gemacht. Und zwar die ganze Zeit, aber die waren genauso mit ihren Geschäften beschäftigt wie wir. Die hatten keine IT. Wie fangen wir denn einfach an? Schritt 1. Welche Stufen der Vertraulichkeit haben Sie in Ihrem Betrieb? Denken Sie mal scharf drüber nach. Was müssten Sie so behandeln? Denken Sie nochmal die Definition. Vertraulichkeit heißt, die Daten und Sachverhalte werden nur den Menschen zugänglich, die auch einen Bedarf daran haben oder die das sehen und hören sollen. Also muss ich erst mal wissen, welche Abstufungen habe ich denn? In einem Zwei-Personen-Betrieb, der eine OHG ist, offene Handelsgesellschaft, beide haften mit vollständigem Vermögen, gibt es nur eine Stufe der Vertraulichkeit. Jeder weiß alles. Eigentlich simpel. Ja, habe ich das Beispiel, das ich nachher zeige, ist eine 15-Mann- und Frau-LKW-Werkstatt. Da gibt es mehrere Stufen drin. Aber man muss sich überlegen, was trifft denn auf meinen Betrieb zu und was trifft auf die Menschen zu, mit denen ich im Außenkontakt stehe. Das zweite ist, ich muss Mitarbeiter klassifizieren. Hört sich jetzt böse an, der Chef darf nichts klassifizieren. Ja, nein, wer gehört denn in, gibt es Gruppen, die ich bilden kann? Sehen wir auch gleich im praktischen Beispiel. Ja. Das nächste ist, dass ich mir überlegen muss, die Daten, die ich habe im Betrieb, die muss ich genauso klassifizieren. Und dann bilde ich die Kombination aus beidem. Ich bilde Mitarbeitergruppen und Datengruppen und ordne die mal zu. Wir reden noch nicht über IT. Noch keine Spur IT. Ist alles noch völlig Trockenkurs und analoges Medium. Solche irgendwelche komischen Dinge, die so aussehen. Also, falls es noch jemand. Man kann das beschreiben mit Stiften und sowas. Das ist ganz schick. So, der nächste Schritt ist organisatorische Maßnahmen. Wir reden immer noch nicht über IT. Erst kommt die Orga, wo man überlegen muss, was mache ich denn mit den Stufen der Vertraulichkeit, den Gruppen der Mitarbeiter, den Gruppen der Daten, die Kombination aus beidem. Was tue ich denn organisatorisch? Und erst dann kommen wir an die Technik. Erst dann wird es vielleicht für den Administrator auch wichtig. Unser Beispiel, eine LKW-Werkstatt mit 15 Mitarbeitern. Ein Betriebsleiter, eine Bürokraft, die auch die Buchhaltung macht, eine zweite Bürokraft, die die Buchhaltung nicht macht, einen Lagerleiter, der Ersatzteilbeschaffung mitarbeitet, zwei Werkstattmeister, die Kunden- und Auftragsannahme machen, und 9 Leute in der Werkstatt. Also etwas, was Sie da draußen in allen möglichen Ecken sehen, nehmen Sie ein anderes Beispiel, andere Betriebe, dann können Sie die Gruppen ähnlich fassen oder die einfach aufschreiben. Wer ist denn hier? Was macht denn der? Das zweite ist, welche Daten haben wir denn da? Wir haben Personal- und Buchhaltungsdaten.
Wir haben Finanzdaten, Kontodaten, Bankzugänge, Bankabgänge, Zahlungen, die so passieren. Wir haben Kundenstammdaten, die bei uns ihre Autos reparieren lassen. Wir haben Lieferantenstammdaten, wo wir unsere Teile bestellen. Wir haben Fahrzeuge. Wir haben Daten zu Aufträgen. Das könnten jetzt ein bisschen mehr sein. Das könnte zum Beispiel sein, die Bilder, die zum Unfallbericht passen. Das könnte ein TÜV-Protokoll sein. Das könnte ein Sicherheitsbremsbericht oder sonst irgendwas sein. Dann haben also alles Mögliche, was drumherum fällt und nicht klassisch ist, ich gebe dir einen Auftrag, arbeite den bitte ab. Und wir haben unsere Warenbewegung, Einkauf, Lieferung. So, da sind wir im Wesentlichen schon durch. Das ist das, was an Daten so fließt, den lieben langen Tag. Und jetzt fangen wir an, Gruppen zu bilden. Erste Gruppe, Betriebsleitung. Wer gehört da rein? Der Betriebsleiter und die Buchhaltungskraft. Was sehen die? Personal- und Buchhaltungsdaten. Die zweite Gruppe. Wer gehört da rein? Der Betriebsleiter, die Buchhaltungskraft, die Bürokraft. Was sehen die? Die sehen Finanzdaten, Kunden-, Lieferantenstammdaten, dürfen Kontobewegungen sich angucken, solche Sachen machen. Die anderen Gruppen analog, Gruppe fürs Lager, die dürfen auch die Warenbewegungen sehen, dafür keine Personal- und Buchhaltungsdaten, diese ganzen Späßchen. Wer gehört dazu? Der Betriebsleiter ist immer dabei. Dann sieht man, dass das eigentlich immer so ist. Und die Gruppe der Werkstattleute. Eingeschobener Werbeblock für den Tagungsband, dort steht das Beispiel dann komplett drin. Gibt es unten an der Info mittlerweile. Wie organisiert man das hier? Zuerst mal mit organisatorischen Trennung. Wir nehmen unsere Papierdatenbestände, alles was heute da ist, und sortieren sie nach den Gruppen. Das hört sich immer im ersten Schritt ganz furchtbar an, ist es aber gar nicht. Denn der Betrieb läuft ja schon. Gehen Sie bitte davon aus, dass die Personaldaten nicht in der Autowerkstatt stehen. Die werden heute schon im Bürobetrieb bei der Buchhaltungskraft stehen. Das ist relativ einfach, also muss man nur ein bisschen was umsortieren vielleicht. Also der Kernbetrieb ist ja schon da. Man muss es nur mal glatt ziehen. Dann haben wir das Thema räumliche Trennungen vornehmen. Wenn ich etwas nicht benutzen soll, keine Vertraulichkeit dahingehend da ist, dass ich nicht zum berechtigten Personenkreis bin, dann nimm es mir doch bitte weg. Stell es einfach woanders hin, mach die Schranktür zu. Zutrittsschutz. Gibt es mehrere Räume, die ich mit dem Schlüssel abschließen kann, dann sollte ich halt dafür sorgen, dass meine Buchhaltungspersonaldaten irgendwann, wenn kein Mensch mehr da ist, verschlossen hinten dran sind, damit nicht jeder darauf zugreifen kann. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber manchmal kann man mit kleinen Dingen richtig große Sachen erreichen. Tipps und Tricks dazu. Unterschiedliche Farben für unterschiedliche Datengruppen. Ja, alle Personalordner sind Rückenschild blau. Alle Lieferordner sind Rückenschild grün. Alle sonstigen sind Rückenschild was weiß ich was. Auch die Ablagen, wo die dann reinkommen, haben die gleiche Farbe. Ja, die Farbe am Aufbewahrungsort und die Farbe der Ablage einfach identisch halten. Stellen Sie sich ein Regal vor. Offenes Regal. Und jetzt machen wir es ganz undramatisch. Machen Sie hier einen blauen Rücken drauf und kleben Sie hier auf das Teil ein blaues Isolierband. Dann werden Sie feststellen, wenn die Ordner drüber alle blau sind, das Isolierband ist blau, dann ist alles richtig und steht ein roter Ordner drin, dann hat irgendeiner was falsch gemacht. Ja. So können Sie schon mal aus großer Entfernung sehen, ob das dahin gehört, was dahin soll. Bitte passen Sie auf, das trifft insbesondere Männer. Ja, Rot-Grün-Blindheit ist etwas, was mehr Männer trifft als Frauen. Also bei Rot und Grün sollte man vorsichtig sein. Manchmal passiert das wirklich im richtigen Leben, dass jemand was falsch abstellt und man stellt dann erst fest, dass der eine Rot-Grün-Sehschwäche hat. Der sieht das einfach nicht. Das ist mehr dunkelgrau und das andere ist etwas weniger dunkelgrau. Also da muss man vielleicht aufpassen an der Stelle. So, und unterschiedliche Ablagearten für unterschiedliche Arten von Daten. Auch das ist ein cleverer Trick zu sagen, alle Personaldaten liegen in Mappen, und zwar liegend, und alles andere ist stehend. Auch da sehe ich schon, wer so eine Mappe bei sich rumliegen hat, da kann was nicht stimmen, wenn er nicht zur Gruppe der Personaldatenberechtigten ist. Ja, da muss man einfach überlegen, ist das ein cleverer Weg, von Betrieb zu Betrieb einfach unterscheiden, aber es sind total einfache Sachen, die man so umsetzen kann, ohne dass man sich große Gedanken macht. Und jetzt gehen wir in die Technik. Jetzt kommt endlich kommt jetzt mal der IT-Admin ins Spiel. Juhu. Die einfachsten Dinge, die wir haben. Wir bilden Benutzergruppen und ordnen die Mitarbeiter zu. Und zwar genau analog zu dem Ding, was wir vorher gesagt haben. Es gibt eine neue Gruppe im System, die heißt Büroleitung oder Betriebsleitung. Wir haben eine neue Gruppe, die heißt Werkstatt und da ordnen wir die Mitarbeiter rein. Und wenn sie in mehreren Gruppen sind, dann gehören sie halt auch den mehreren Gruppen an. Das ist ja nicht besonders schwierig. Wenn es Programme gibt, die nur einzelne Gruppen haben dürfen, dann sollten sie die in Plätze legen und File-Shares und Programmverzeichnisse, auf die auch nur diese Gruppen Zugriff haben. Dann haben sie schon mal per se verhindert, dass jemand, der sich mit seinem normalen Logon anmeldet, als normaler Benutzer, auf dieses Programm überhaupt einen Zugriff hat. Bei einem unserer Kunden haben wir zum Beispiel zwei Leute, die aufs Bankprogramm zugreifen dürfen, dann liegen diese beiden Daten in einer Gruppe namens Bank, in einem Gruppenverzeichnis namens Bank und nur wenn sich der Chef oder die Sekretärin anmeldet, dann ist da überhaupt ein Zugriff drauf. Alle anderen sind davon ausgeschlossen. Ja, ich schließe mal explizit aus, dass die Leute, die in der Werkstatt arbeiten, nicht das Wort Root auf dem Hemd stehen haben und sich irgendwie unten drunter durchs System gehackt haben. Ja, das muss man halt dabei auch berücksichtigen. Wir reden vom Normalbetrieb. Räumliche Trennung. Simple Maßnahme, kaufen Sie ein weiteres Faxgerät, stellen Sie eins in die Buchhaltung, geben Sie die Nummer an Personalleute weiter, ans Finanzamt und ähnliche Dinge, dann kommen Buchhaltung und Personaldaten daraus und das Fax für die Werkstatt kriegt dann alles, was mit Aufträgen zu tun hat. Simpel, einfach, billig, kann man heute leihen, kostet nicht viel Geld und kostet auch nicht viel Aufwand. Und erst dann kommen wir zu verschärften technischen Maßnahmen. Zum Beispiel, wir benutzen Thin-Clients. Warum? Keine Daten mehr auf dem Rechner, der Rechner kann geklaut werden, ist mir gerade egal, der Thin-Client macht nur noch ein Bild irgendwo hin auf und zeigt was an. Also back to the very roots, zu den Mainframes der früheren Zeiten, das hat schon manchmal seinen Sinn gehabt. Wenn Sie einen Thin-Client haben, funktioniert das ganz gut. Keine optischen Laufwerke mehr. Wer braucht ein optisches Laufwerk? Der es dringend nötig hat, die LKW-Werkstatt hat es nötig, kann ich Ihnen gleich sagen, weil die ihre zum Beispiel von LKW-Herstellern die Daten auf der CD kriegen, wirklich physisch auf einer CD. Und wenn Sie bestimmte Explosionszeichnungen brauchen, müssen Sie die CD in das Ding reinlegen, müssen das Ding hochfahren mit einem Dongle sogar. Sonst geht das nicht. Ja. Kostet auch richtig viel Geld. Aber warum sollte man kein USB sperren? Sperren Sie es einfach ab. Warum brauchen wir ein USB? Wenn wir keinen Betriebsbedarf für einen USB-Schacht haben, warum sollten wir den nicht zumachen für fremde Geräte, außer für Tastaturen und Mäuse? Ja. Wollen wir, dass jeder die Kamera dranhängt? Wollen wir, dass jeder sein Handy dranhängt? Wollen wir, dass jeder irgendwas dranhängt? Kann man sich einfach überlegen. Externe Zugriffe minimieren, absichern. Wenn schon von zu Hause verbinden, bitte dann so Techniken wie OpenVPN oder sowas benutzen, damit man auch klar ist, der ist im internen Netz und nicht extern. Vielleicht OpenVPN benutzen, um einen Tunnel aufzuziehen und dann mit einem Thin Client arbeiten, damit ich in der Firma arbeite und nicht außerhalb der Firma. Mobile Geräte sind immer ein Problem. Muss man ganz klar sagen, muss man echt überlegen, wie man das macht. Und im Zweifelsfall gibt es so Techniken wie Verschlüsselung von Datenträgern. Ja, ist eigentlich nichts. Nichts, wir sind noch nicht irgendwie bei Raketentechnologie gelandet, ja, um Vertraulichkeit herzustellen. Kleiner Exkurs, wie ist denn das mit freier und offener Software? Hilft uns das was? Wir sind hier bei den Linux-Tagen. Hilft uns freie offene Software mehr als proprietäre Welten, um Vertraulichkeit sicherzustellen im Betrieb für uns als Unternehmer? Als ich angefangen habe, die Folie zu schreiben, habe ich mir erstmal darüber Gedanken gemacht, weil ich gerade dann an dem Punkt war, wo der Fritzbox-Hack so bekannt geworden ist. Wie ist denn das eigentlich mit der Hardware? Ja, und wenn man dann den nächsten Schritt liest, dass bei Cisco und Co. In der Firmware Löcher drin sind, damit irgendwelche Regierungsbehörden darauf zugreifen können, dann frage ich schon nicht mehr nach der freien Software, sondern frage langsam nach freier Hardware. Wie ist denn das mit Ihrem mit den Firmware-Löchern, wie ist das mit Ihrem BIOS? Ja, diese Schnellstart-BIOS, die einen eigenen Webbrowser und Webserver mitbringen, was läuft denn da sonst noch an Programmcode drin? Da sind wir noch unterhalb jeder Anwendung, die sieht man ja nicht, also muss man eigentlich darüber über den Fall schon Gedanken machen, wenn ich Vertraulichkeit herstellen will. Da gibt es ja auch Projekte, die sowas machen, wie OpenBIOS und weiß nicht, wie sie alle heißen. Mal so am Rande bemerkt. Bei proprietärer Software habe ich in der Regel keine direkte Kontrolle. Ich kann den Code nicht ansehen, ich weiß nicht, was die tun. Ich kann es noch indirekt versuchen zu kontrollieren über das Verhalten. Also Netztraffic messen. Wo schicken die denn Dinger hin? wen fragen die, ob sie was dürfen und was passiert denn im Hintergrund. Aber es ist relativ aufwendig. Und jetzt reden wir mal wieder über die 96% der deutschen Unternehmen mit 1 bis 10 Mitarbeiter. Wer von uns Chefs hat das tiefe technische Know-how, um sowas zu machen? Wenige. Wie ist es mit freier Software? Wer überschaut denn da die Interna? Ja, grundsätzlich hätten wir die Möglichkeit, es zu tun. Aber bitteschön, wer hat denn die Expertise dazu? Insofern stehen wir als Chefs im kleinen Betrieb genauso nass da wie mit der großen. Nur, dass ich Leute, die richtig Ahnung haben, damit beauftragen könnte, zu sagen, schau mal bitte nach, was macht denn das Ding? Und bin mit etwas besseren Karten gesegnet, weil ich den Quellcode habe. Aber selbsterklärend sind die auch nicht. So. Wenn man sich das alles bedenkt, was man jetzt mal so, ich habe zwischendrin viele Nicker gesehen, einige Grinser, keine große Ablehnung bis jetzt für die Dinge, die ich so erzählt habe, dann bin ich, glaube ich, diesmal ein bisschen schneller fertig, als das eigentlich gedacht war. Aber gut, da können wir länger diskutieren, das ist so schön. Mein Fazit aus der ganzen Angelegenheit. Vertraulichkeit ist technisch definitiv nicht sicherzustellen. Und der Chef, der von seinem IT-Admin verlangt, er möge bitte Vertraulichkeit herstellen, hat per se was falsch gemacht. Der muss sich an die eigene Nase greifen. Das geht nicht. Wir können nicht technisch heilen, was wir organisatorisch falsch gemacht haben oder was wir nicht optimal gestaltet haben, sagen wir es mal so. In kleinen Betrieben, und von denen reden wir, fehlt es ganz oft an interner Expertise und an der Unterstützung. Chef, ich würde mich gerne um Vertraulichkeit kümmern, das geht, aber wir müssen arbeiten. Ja? Das ist, es ist ein wichtiges Thema, wir wissen es und wir sind QM-zertifiziert und wir kriegen einen Kundenaudit von den Leuten, die kommen dann hierher und gucken, ob wir gut arbeiten, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür. Also für diese Dinge muss man sich leider Zeit nehmen und wenn man den ersten Start gemacht hat, ist der Rest gar nicht mehr so schwierig. Kann ich Ihnen versprechen, wenn Sie die Aktion mal gemacht haben mit farblichen Ablagen und den farblichen Dingen dazu, ist der Rest nicht mehr schwierig. Dann sehen Sie, dass der Ordner falsch ist und erinnern Ihre Leute dran, denkt bitte dran, die Personalakten bleiben nicht auf dem Schreibtisch, die kommen wieder zurück. Ja, da haben wir es einfach, da haben wir es simpel an der Stelle. Dazu vielleicht noch ein Tipp, weil wir jetzt die Zeit haben. Der nächste Spruch, der nämlich kommt, ist, wir haben keinen Platz mehr im Regal. Ja, das ist auch ein Klassiker. Wir müssen anbauen oder wir haben keinen Platz im Regal. Heißer Tipp, nehmen Sie sich 4 Wochen Zeit, und kleben Sie auf Ihren Ordner, auf alle Ihre Ordner, die Sie haben, kleben Sie sich erstmal ein gelbes, großes Post-it. So. Dann sieht Ihr Regal lustig aus, weil Sie lauter gelbe Zettel auf dem Ordner haben. Der Erste, der den Ordner benutzt, nimmt das Post-it weg und klebt es auf die Innenseite. Schreibt das Datum drauf und seinen Namen. Der Zweite, der es benutzt, guckt nach, ist da außen noch ein Post-it drauf? Nein, dann muss es innen sein. Macht das Ding auf, wenn er es benutzt, schreibt seinen Namen unten drunter das Datum. Verspreche ich Ihnen, nach 3 bis 4 Wochen haben Sie immer noch einen Haufen Ordner im Regal mit gelben Post-its. Das sind perfekte Kandidaten, um sie wegzustellen, zumindest außerhalb der Griffzone, überlegen, was steckt da drin. Und Sie haben ein paar Kandidaten, wenn Sie die aufklappen, stellen Sie fest, der gleiche Mitarbeiter nutzt immer diesen Ordner, sitzt aber 7 Meter weg. Ist ein guter Kandidat, um den Ordner zu nehmen und zu sagen, du benutzt den doch immer, komm zu dir. Wenn die Stufe der Vertraulichkeit passt bei der Angelegenheit. Ja? Oder die Frage, warum nutzt du das Ding eigentlich immer, wo du es eigentlich gar nicht ansehen darfst. Aber so weit kommt es meistens nicht. Ja? So. Also, Organisation und Methode ist wichtiger als die Technik. Einfache Dinge, einfache Überlegungen, und einfache Maßnahmen führen Sie schon ganz schön weit, was das Thema Vertraulichkeit angeht. Die Ordner stehen an der richtigen Stelle, die richtigen Daten sind in der richtigen Geschichte drin, die Leute sind der richtigen Benutzergruppe zugeordnet, sie wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Wir haben die Schränke sortiert, wir haben vielleicht ein paar Schlüssel beschafft. Da sind wir immer noch ganz billig bei der Nummer. Ja, und der Aufwand zur Umstellung, den darf man nicht ignorieren. Das ist ganz klar. Das kostet Sie Zeit, das kostet Energie. Und es kostet Überlegungen. Manchmal kostet es auch Diskussionen, weil der Mitarbeiter A diesen Ordner nicht mehr benutzen darf, der das schon 15 Jahre durfte. Wir haben aber überlegt, der hat damit eigentlich nichts zu tun, also weg damit. Also haben wir auch da Energie und Aufwand und Überzeugungsarbeit zu leisten, damit das funktioniert. So, und der Aufwand zur konsequenten und dauerhaften Umsetzung, der ist relativ niedrig. Das Schwierige dabei ist immer die Konsequenz. Das Unwort des Jahres, auch des letzten Jahres und des nächsten und des übernächsten Jahres, lautet Disziplin. Ne? Wenn Sie es mal einreißen lassen, dass jemand undiszipliniert ist mit den Ablagen, dann haben Sie verloren, dann können Sie gerade wieder von vorne anfangen. Ja, warum muss denn der das und ich muss das nicht? Oder umgekehrt. Warum darf denn der das und ich darf das nicht? Ja, das sind so Sachen, da müssen Sie wirklich schulen und positiv kontrollieren. Kontrollieren hat etwas absolut Positives. Ich kümmere mich darum, dass hier alles richtig läuft. Ich kümmere mich um dich. Und ich kümmere mich auch darum, dass du nicht in Schwierigkeiten kommst, weil du auf einmal Daten da stehen hast, die dich nichts angehen. Und wohin einer mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, was hast du da geschafft? Ja, das ist auch eine Form der Kontrolle und die ist positiv. Ja, und die gute Nachricht für Beratung und Hilfe gibt es für kleine Unternehmen, weil man weiß, dass die nicht so potent sind, beziehungsweise nicht so viel eigenen Power haben, gibt es sogar Zuschüsse dafür, wo man sich jemanden mal holen kann, der 2 Tage da ist, sich das anguckt und entweder Herr Gabriel oder der Freistaat Sachsen oder wer auch immer zahlen 50-80% des Honorars dafür. So. Aber Fazit ist, Organisation ist wichtiger als Technik und einfach ist eine ganz simple Angelegenheit. Denken Sie einfach und versuchen Sie nicht mit technischen Lösungen organisatorische Probleme zu lösen. Das wird immer in die Hose gehen, es wird unheimlich viel Geld kosten und es wird am Ende nicht funktionieren und Sie werden den Spruch hören, siehste, habe ich dir gleich gesagt. So, ich danke Ihnen fürs Zuhören und jetzt bitte ich um viele, viele Fragen und Diskussionen. Ja. 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 Also der essentielle Punkt, der da drin steckt in Ihrem Satz, war, es gibt einen Widerspruch. Ja, ich mache eine Gruppenzuordnung, weil ich sage, das, was ich jetzt weiß, heißt, Mitarbeiter A gehört in diese Gruppe rein. Und auf einmal kann der Mitarbeiter A seinen Job nicht mehr erledigen, weil ihm essentielle Daten dafür fehlen. Ja, dann gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist der Prozess an der Stelle falsch oder der Mitarbeiter sitzt in der falschen Gruppe. Oder noch eine Stufe höher, ich habe die Gruppen schon falsch gemacht. Ja, auf diese Art und Weise kann man sich dem Problem nähern und sagen, lieber Chef, was willst du denn jetzt eigentlich? Möchtest du, dass wir diese Gruppen so behalten, dann wird der Mitarbeiter A einfach umsortiert werden müssen oder du musst den Prozess anders verlagern, dann muss dieses Datum hier weg, weil er darf es nicht benutzen. Oder du musst den Mitarbeiter umgruppieren. Oder wir sollten vielleicht nochmal drüber nachdenken, wie die Gruppe richtig sind. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann sollte man den Ablauf nochmal durchdenken, ob der so richtig ist. Kann das sein, dass die Daten so laufen müssen, wenn die so laufen müssen? Und da hilft Ihnen QM-System ganz immens. Wenn Sie im QM-System, kleiner Ausflug ins QM, haben wir so eine nette Pyramide. Ganz oben haben wir ein Management-Handbuch oder QM-Handbuch. Zwischendrin haben wir Verfahrensanweisungen. Unten drunter haben wir Arbeitsanweisungen oder Betriebsanweisungen. Das ist für die hohe Politik und die rosa Wolke. Was wollen wir damit erreichen? Wie sieht unsere Philosophie aus? Das ist für den Überblick, Verfahrensanweisung, ein Prozessablauf. Und bei Arbeitsanweisungen sind Sie an dem Punkt, wie mache ich es denn? So, und wenn Sie sowas haben oder sowas nehmen, dann stellen Sie immer fest, wer muss es denn tun? Und wenn ich eine Arbeitsanweisung auf dem Tisch liegen habe, die mir sagt, nimm das Datum von da, transformiere es irgendwie, bearbeite es, schick dem eine Mail und ich komme an die Daten nicht dran, dann sind Sie sicher, dass was an der Gruppenzuordnung oder an der Abstufung der Mitarbeiter nicht stimmt. Ja, das ist einfach die Erfahrung, so können Sie auch argumentieren. Du möchtest, dass der Prozess passiert, dann stell bitte die Ressource zur Verfügung. Entweder ein Mitarbeiter das oder ein anderer Mitarbeiter für die Geschichte. Ist schwierig zu argumentieren, gebe ich zu. Ja, und manchmal ist es ja aber und am allerschlimmsten ist es, wenn irgendeiner aus der obersten Etage sich über alle Regeln, die er selbst aufgestellt hat, hinwegsetzt. Dann können Sie die gleich wegschmeißen. Das ist direkt erledigt. Ja. Wem hat das jetzt nicht zugesagt oder wer wird sagen, da habe ich mich irgendwo vertan zwischendrin, ich lerne ja auch gern mit. Gibt es was, wo du sagen, das sollte da noch unbedingt rein, wenn man das den Vortrag nochmal hält oder wenn man sich nochmal Gedanken drüber macht? Ja. Ja. Das ist korrekt, ja. Ja. Wieder aufzulösen, ja. Das ist ein guter Ansatz, ja. Deckt sich auch mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also gibt es noch einen weiteren Ansatz, der das Prinzip auch erläutert. Dort, wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe vor langen, langen Jahren in einer Brauerei, hat der IT-Leiter alle 3 Monate sämtliche Listen abgestellt. Einfach alle Ausdrucke, die damals in Listenform noch kamen, ist schon ein paar Jahre her, wurden abgestellt. Gab es nicht mehr. Von einem Tag auf den anderen und er hat gesagt, das lassen wir jetzt so lange aus, bis einer nach der Liste schreit und dann schalten wir sie wieder an. Dann verhindert man nämlich Gewohnheiten. Also die etwas zu kriegen, nur weil man es immer schon hatte, macht ja keinen Sinn, wenn der Ablauf nicht mehr stimmt drumherum. Das mit der internen Angriffe, ich glaube, dass wesentlich mehr Angriffe von innen kommen als von außen. Gerade im kleinen Betrieb. Und deswegen ist das eine sinnvolle Geschichte zu sagen, ich mache das in Gruppen und ich baue das einmal sauber auf. Ja. Ja. Genau. Ja. Keine Frage. Keine Frage. Sie verhindern es ja nicht. Ja. Geht auch. Geht auch. Also wie man es machen kann, wenn Sie Linux benutzen, ist es relativ einfach zu sagen, der Benutzer darf das nicht. Ja, der Benutzer darf das nicht. So. Stecken Sie in eine Gruppe, Benutzergruppe, die keine solche Devices stecken darf, oder wenn Sie das Device steckt, passiert einfach nichts. Gegessen. Ja, das gibt es tatsächlich. Ja. Sowas gibt es tatsächlich. Wir haben mittlerweile mehrere Installationen, wo wir Linux benutzen, auf dem Desktop. Die Maschine fährt hoch und macht einen RDP auf dem Windows-Server auf oder auf dem Terminal-Server. Die macht nichts anderes mehr. Ja, und dann können Sie das einfach sagen, der USB-Port ist halt tot an der Stelle. Schluss, aus, aus die Maus. Ja. Ja.
Mhm.
Geht. Ja. Also, wenn Sie es frei machen, ist es sowieso daneben. Ja, Sie, der erste Ansatz ist.
Ja, ich habe gesalbt, das ist klar. Aber
so,
fange ich
ja
mit wenigen an und mache dann tiefer gestaffelt oder fange ich sogar tiefer gestaffelt an, das dann machen?
Ganz ehrlich, ich fange lieber mit wenigen an. Ich fange lieber mit wenigen an, die etwas großzügiger sind und überlege mir dann, passen die Daten dazu. Meistens wird es aus der Kombination Personalklassifikation und Datenklassifikation. Da wird ein Schuh draus. Das ist im kleinen Betrieb so offensichtlich, dass Sie da wenig Schwierigkeiten haben. Ja. Ja. Ja, wenn Sie es kleiner machen, dann die Chance, die Sie sich verschenken, und da hat er völlig recht, wenn Sie die Gruppe kleiner machen, stoßen Sie zwangsläufig auf einen suboptimalen Prozess. Ja, also die Chance machen Sie sich kaputt. Wenn Sie sagen, ich steige eine Ecke tiefer ein, wenn der Chef schon sagt, wir glauben, wir müssen Prozesse verändern, dann ist es clever, die Gruppen ein bisschen weiter einzuschränken und zu sagen, ich stoße damit zwangsläufig auf den Punkt, der wehtut. Ja, das ist eine Frage, an welcher Stelle stecke ich im Prozess des Unternehmens drin. Wenn ich mir sicher bin, dass hier alles toll läuft, dann machen Sie es wirklich.
Man kann aber nicht so direkt nochmal
aufgucken. Ja, das ist der Punkt. Ja. 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 Ja, das ist richtig. Ja, es ist die, also ganz, ganz viel entscheidend ist die Frage, wo will ich denn hin? Wie gesagt, die Zwei-Personen-OAG hat überhaupt keinen Stress. Ja, jeder sieht alles und gut ist es. Ja. Ist auch eine Frage, die wir von den Auditoren regelmäßig gestellt kriegen. Wie stellen Sie sicher, dass nur ein dazu berechtigter Mitarbeiter die Daten sieht, die er sehen soll? So. Und da muss man einfach überlegen, welche technischen Systeme haben wir, welche organisatorischen Systeme haben wir, und dann muss man die Frage beantworten. Und das ist der Kern, der hinten dran steckt. Noch Fragen? Frage des Vortragenden, was hätte ich besser, schöner oder anders machen können? Ich will ja auch was lernen. Hat es gepasst? War es langweilig? Waren die Beispiele okay? Hätten Sie gern was mehr gehabt? Nö? Ey, super. Schöner als bei meinen Studenten. Danke. Dann danke ich vielmals. Wenn keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich noch frohe Linux-Tage.